Ja, dann nochmal guten Morgen, auch wenn erst 5 von Ihnen da sind. Denke ich mal, fangen wir an, ist schon gleich 17 nach. Wir sind ja im Moment noch im Scheduler-Kapitel. Ja, das werden wir heute auch mit großer Wahrscheinlichkeit abschließen. Und es geht dann mit dem nächsten Block Synchronisation und Deadlocks weiter. Dazu habe ich Ihnen die Unterlagen auch schon auf die Webseite gestellt, haben Sie wahrscheinlich schon gesehen. Das ist ein etwas längerer Block. Ja, und heute, wie gesagt, bei den Schedulern passiert jetzt nicht mehr allzu viel. Dann machen wir einfach an der Stelle weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Vorher wollte ich Sie nochmal erinnern, falls Sie es noch nicht gemacht haben, dass Sie sich in diesem Moodle E-Learning-System einen Account anlegen. Also es gibt schon 10 oder 11 Registrierungen und ich hätte aber gerne alle drin, weil wir das irgendwann dann demnächst im Praktikum auch benutzen werden. Na, wenn Sie da irgendwie ein Problem haben, also Sie müssen sich da anmelden, dann kriegen Sie so eine Bestätigungsmail und müssen da nochmal auf einen Link draufklicken. Wenn das nicht funktionieren sollte irgendwie, dann müssen Sie mir schreiben. Aber zumindest prinzipiell scheint es zu gehen, weil eben ein paar Leute sich schon angemeldet haben. Okay, ich glaube, wir waren letztes Mal dabei stehen geblieben, dass wir uns für diesen Round-Robin-Scheduler, na, der dieses Zeitscheibenverfahren macht, ein kleines Beispiel angeguckt haben. Und das Ganze im Vergleich mit First-Come, First-Served. Na, die beiden sind ja ziemlich verwandt. Beide machen im Grunde ein einfaches Warteschlangensystem, wo ein Prozess, wenn er aus welchem Grund auch immer dran war und dann nicht mehr dran ist, ja, wo er dann einfach hinten in die Warteschlange angehängt wird. Also das ist die Gemeinsamkeit von diesen beiden Modellen. Der wichtigste Unterschied oder der zentrale Unterschied ist, dass eben First Come, First Served ein einfacher, nicht unterbrechender Scheduler ist, ja, also ein kooperativer, der einfach Prozesse so lange rechnen lässt, wie sie wollen oder bis sie eine I/O-Operation starten, während Round Robin so eingestellt wird, dass jedem Prozess ein gewisses Quantum Zeit gegeben wird. Und wenn dieses Quantum abgelaufen ist, dann wird eben der gerade laufende Prozess unterbrochen und wird auch wieder hinten in die Warteschlange geschoben. Und ich glaube, das hatten wir uns schon angeguckt, diese Folie, wo Sie sehen konnten, wie eben mit unterschiedlichen Quantenlängen sich dann die Ausführung der einzelnen Prozesse ein bisschen verändert, ja, wann sie drankommen und wie lange sie jeweils laufen. Und ich hatte auch schon gesagt dazu immer, beachten, das sieht hier so aus, als ob zwischen dem Prozesswechsel keine Zeit vergeht, weil sie in diesem Bild nicht eingezeichnet ist. Ich mache vielleicht diese Reihe Lampen mal wieder aus. Das ist aber nicht der Fall. Sie haben halt jedes Mal diesen Kontext-Switch und der verbrät halt nochmal zusätzliche Rechenzeit. Ja, und deswegen hatten wir gesagt, es ist also wichtig, dass man diese Quantenlänge irgendwie vernünftig wählt, dass sie nicht zu klein ist, weil dann der Anteil an Rechenzeit, der für die Kontext-Switches draufgeht, zu groß wird. Und dass es andererseits auch nicht zu groß wird, das Quantum, weil sie sich sonst wieder dem Verhalten des nicht unterbrechenden Schedulers annähern. Ja?
Bei den Quanten kann man die irgendwie dynamisch anpassen. Wenn wir jetzt mal denken, das Rote zum Beispiel wird immer... wenn ein User was macht, für einen User sehr wichtig ist, dann ist es eigentlich ziemlich eklig, wenn er im Grunde nochmal 2 volle Quanten, oder wenn es jetzt 10 Schritte sind, halt 10 volle Quanten warten muss.
Bis er mal wieder drankommt.
Bis er drankommt, um den letzten einen Schritt zu machen.
Ja, also wenn Sie sowas machen wollen, dass Sie also Prozesse dann unterschiedlich behandeln, dann kommen Sie in ein Prioritätensystem rein. Ja, wenn Sie irgendwie feststellen können, was die interaktiven Prozesse ist, die Sie bevorzugen wollen, dann könnten Sie versuchen, genau denen über ein Prioritätenverfahren mehr Zeit zu geben. Und das kann entweder so aussehen, dass Sie das Ding einfach häufiger auswählen. Na, wir kommen da heute noch zu, weil wir Prioritäten-Scheduler heute auch behandeln. Aber vom Prinzip, um das einfach schon mal zu sagen, Sie haben eben 2 Möglichkeiten. Sie können das Quantum länger machen für die wichtigen Prozesse oder Sie können einfach häufiger den Prozess auswählen. Dann haben Sie auch weniger Wartezeit, während die Warteschlange abgearbeitet wird, weil er schon früher in der Schlange wieder auftaucht. Ja, also mit Prioritäten haben Sie nicht mehr so eine einfache Warteschlange, sondern Sie haben jedes Mal einen Auswahlmechanismus auf Basis der Prioritäten, wo Sie gucken, was Sie nehmen. Windows versucht zum Beispiel was ganz Lustiges. Die stellen fest, welcher Prozess zu dem Programmfenster gehört, das den Fokus hat. Also das gerade das vordere, das aktive Fenster ist. Ja, und dann versucht es, den zugehörigen Prozess zu priorisieren. Ja, dadurch kriegen sie also so ein erwünschtes Verhalten. Wir haben ja schon ein paar Mal gesagt, es geht oft um so weiche Aspekte, wo der Benutzer einfach das Gefühl haben will, es geht voran. Ja, und die Windows-Entwickler haben dann halt gesagt, okay, das Fenster, das vorne ist, das wird wohl das sein, was gerade benutzt wird, und da wird der Anwender auch am meisten Power erwarten, dass das am schnellsten ausgeführt wird, und deswegen machen die das in der Form. Okay, ich glaube, diese Folie hatten wir letztes Mal noch nicht. Ich hoffe, dass man, ja, man kann sie einigermaßen erkennen. Hier geht es jetzt um die Frage, wie verhält sich der Round-Robin-Scheduler, wenn Sie I/O-lastige und CPU-lastige Prozesse haben. Ja, Sie sehen hier mal vier Beispielprozesse. Hier oben ist ein I/O-lastiger. Diese Zeiteinheiten, wo so Striche drin sind, das soll ein I sein, der Buchstabe I für I/O-Phasen. Und die einzelnen Balken hier oben stellen praktisch den theoretischen Verlauf der Berechnung dieses Prozesses da, wenn er alleine im System wäre. Ja, also der erste Prozess hier zum Beispiel rechnet zwei Zeiteinheiten und danach ist er fünf Zeiteinheiten durch eine I/O-Phase blockiert, dann rechnet er wieder zwei Zeiteinheiten und so weiter. Das wäre also ein Beispiel für einen I/O-lastigen Prozess, wobei Sie immer bedenken müssen, diese Beispiele, die ich Ihnen so hinmalen kann, sind nicht wirklich gut, weil die I/O-Phasen deutlich länger sind. Ja, also wenn Sie ein bisschen was gerechnet haben und dann eine I/O-Phase anstoßen, dann würden da nicht 5 Zeiteinheiten, sondern vielleicht 500 Zeiteinheiten vergehen. Aber um das Prinzip zu erklären, reicht es in der Form aus. Sollten Sie einfach nur merken, das ist nicht, entspricht nicht den Realitäten, ja, dieses Verhältnis von I/O-Phasenlänge und CPU-Länge. Ja, und die Prozesse 2 bis 4, P2 bis P4, die sind CPU-lastig. Ja, der blaue und der gelbe, die machen überhaupt kein I/O und der rote hat hier mittendrin mal irgendwo eine kurze I/O-Phase. Das heißt, die werden alle als CPU-lastige Prozesse charakterisiert. Und wenn Sie sich jetzt die Ausführreihenfolge mit Round Robin angucken, mit einem Zeitquantum von 15 Zeiteinheiten, dann bekommen Sie dieses Bild, was Sie hier sehen. Ich weiß nicht, ob man es auch, ja, man kann es auch von da halbwegs sehen. Ja, das fängt an damit, dass der grüne Prozess seine zwei Zeiteinheiten rechnet und danach ist er für 5 Zeiteinheiten blockiert. Das habe ich hier eingezeichnet, indem ich diesen grünen Bereich praktisch darunter gesetzt habe. Da können Sie sehen, was diese Blockierzeit ist. Ja, das heißt, zum Zeitpunkt 6 oder 7 ungefähr hört die Blockierung von diesem grünen Prozess schon wieder auf. Zu dem Zeitpunkt wäre er wieder bereit, wird also in die Warteschlange wieder eingereiht und könnte weiterrechnen. Was aber jetzt passiert, ist, dass ja zunächst die Warteschlange normal weiter abgearbeitet wird. Ja, das heißt, nachdem der grüne Prozess blockiert, kommt der blaue dran, rechnet seine 15 Einheiten, dann kommt der rote dran, rechnet seine 15 Einheiten und so weiter. Ja, der gelbe macht es auch. Und bei dem roten, weil wir da die I/O-Phase erst weiter hinten haben, wird er am Anfang auch sein Quantum komplett aufbrauchen. Jetzt sind wir dann irgendwann rum, ja, blau, rot und gelb haben gerechnet, jetzt sind wir hier bei Zeiteinheit 47 ungefähr und jetzt ist der grüne wieder dran. Der ist ja schon ganz früh wieder bereit geworden und jetzt darf er wieder rechnen, hat aber wieder nur eine ganz kurze CPU-Phase, weil er halt ein I/O-lastiger ist, so ist das eben. Das heißt, er macht wieder seine zwei Zeiteinheiten und zack, wird er wieder blockiert, dadurch, dass er in eine I/O-Phase geht. Hat dann wieder dasselbe Verhalten hier, also nach der I/O-Phase ist er relativ schnell wieder fertig und jetzt laufen aber erstmal wieder die ganzen anderen Prozesse durch. Ja, hier hat auch der rote mal dieses Schicksal zu erleiden, also wird auch an dieser Stelle durch I/O unterbrochen. Jetzt sind aber die Prozesse schon überwiegend abgearbeitet, sodass er relativ bald dann auch wieder drankommt. Das Wesentliche, was Sie hier sehen sollen, ist, wenn Sie sich den grünen Prozess angucken, der ist halt der kürzeste. Ja, selbst mit den I/O-Phasen, die er da hat, ist das sehr kurz. Wenn wir nur die Rechenzeit betrachten, dann hätte er nur diese 2, 4, 6 Zeiteinheiten, wo er die CPU belegen will. Ja, aber trotzdem führt das Verhalten des Round-Robin-Schedulers dazu, dass er also erst hier ganz am Ende, zum Zeitpunkt irgendwas 83 oder sowas oder 82, dass er da erst fertig wird. Ja. Das heißt also, Prozesse, die I/O-lastig sind, kommen beim Standard-Round-Robin-Scheduler nicht besonders gut weg. Ja, das liegt einfach daran, dass sie hätten ja ein gewisses Zeitquantum, das wird da fair aufgeteilt, also jeder kriegt dasselbe Quantum, wenn er denn drankommt. Aber die I.O.-lastigen behindern sich selbst, indem sie halt ständig nur ganz wenig von ihrem Quantum aufbrauchen und dann schon wieder in die nächste I.O.-Phase reingehen. Jetzt kann man sagen, das sind sie selber schuld, sollen sie nicht so viel I.O. machen. Aber es ist nun mal so, dass die meisten Prozesse irgendwas I.O.-mäßiges auch tun. Und wir wollen, dass auch die I.O.-lastigen Prozesse irgendwie vernünftig und schnell abgearbeitet werden. Die sollen nicht ständig dafür, dass sie eigentlich diese Ressource, um die es hier geht. Ja, sie wollen ja alle Zugang zur CPU haben. Und die I.O.-lastigen sind ja eigentlich sogar besonders genügsam, weil sie immer nur wenig rechnen und viel mit Geräten rumhantieren wollen, dass diese Prozesse nicht für ihr Verhalten bestraft werden, sondern irgendwie dann doch wieder bevorzugt behandelt werden, ja, sodass es sich im Schnitt ausgleicht. Ich werde jetzt nicht hier unten auf diese Zahlen eingehen. Ich habe Ihnen da einfach mal für diese vier Prozesse und für dieses Beispiel aufgeschrieben, wann die halt starten, wie viel Rechen- und IO-Zeit sie insgesamt haben und wann sie fertig werden. Und da können Sie einfach sehen, dass dieser Prozess P1, der eigentlich nur 6 Zeiteinheiten CPU-Zeit braucht, 68 Zeiteinheiten mit Warten verbringt. Ja, in der Wartezeit ist noch nicht die Blockiertphase drin. Ja, während der blockiert oder den kurzen Blockiertphasen will er ja die CPU nicht haben, weil er eh nichts machen kann, sondern es sind nur die Zeiten, wo er bereit ist, aber praktisch nicht vorankommt. Und ja, um jetzt dieses Problem zu beheben und das Scheduling-Verfahren auch für I.O.-Prozesse oder I.O.-lastige Prozesse etwas angenehmer zu gestalten, geht man hin und verändert das Round-Robin-Verfahren ein bisschen. Und die Idee ist also, dass man sagt, wenn so ein Prozess ausgewählt wird, na, und er kriegt sein Quantum zugeteilt und fängt jetzt an zu rechnen und kommt schon wieder in eine I.O.-Phase, dann gucken wir mal, wie viel von dem Quantum hat er eigentlich nicht verbraucht. Ja, in dem Beispiel hätte er ein Quantum von 15 Zeiteinheiten gehabt, hat aber nur 2 davon aufgebraucht, dann sagen wir, er hat ein Guthaben von 13. Und mit diesem Guthaben werden wir ihn bevorzugt wieder dran nehmen, sobald er wieder bereit wird. Ja? Also das ist nochmal hier die Beobachtung, dass das Verfahren unfair ist. Wir merken uns das nicht verbrauchte Quantum. Und die Idee ist jetzt, dass wir dieses Restguthaben aufbrauchen. Das sieht dann so aus. Wir müssen praktisch eine zweite Warteschlange einführen. Ja, die nennen wir eine bevorzugte Warteschlange. Und in die kommen alle Prozesse rein, die durch I.O. unterbrochen wurden und zu diesem Zeitpunkt noch ein Restquantum hatten. Und wir merken uns dann nicht nur in der Warteschlange, in dieser extra Warteschlange, dass es die Dinger überhaupt gibt. Ja, das wäre sozusagen das andere Extrem, wenn wir dann Prozesse aus dieser bevorzugten Warteschlange nehmen würden und die mit einem vollen Quantum wieder ausstatten würden, dann würden wir aus einem Standard-Round-Robin-Scheduler, der I.O.-lastige Prozesse benachteiligt, würden wir einen modifizierten machen, der CPU-lastige benachteiligt. Ja, indem man sich nämlich immer, indem man kurz bevor das Quantum aufgebraucht ist, I.O. anstößt, nach vorne in die Warteschlange schmuggeln kann für den Moment, nachdem die I.O.-Operation abgeschlossen ist. Also das wollen wir auch nicht, sondern es soll fair bleiben. Ja, und deswegen merken wir uns in der Warteschlange zusätzlich noch das Restquantum, das noch vorhanden war. Ja. Ja, das kann man auch irgendwie formalisieren, indem man noch Variablen einführt. Aber die Grundidee ist dann eben, wenn jetzt das nächste Mal eine Scheduling-Entscheidung ansteht, dann guckt der Scheduler zunächst in diese bevorzugte Warteschlange. Die könnte ja leer sein, aber wenn da irgendwas drin ist, dann wird ein Prozess, der darin liegt, ausgewählt, der da vorne in der Warteschlange halt steht. Und es wird dann geguckt, was ist dieses Restquantum, das noch über ist. Und dieses Restquantum wird ihm dann gegeben. Das heißt, der Prozess wird aktiviert und darf dieses Restquantum aufbrauchen. Da hat man jetzt natürlich Möglichkeiten, daran noch rumzuoptimieren. Wenn Sie sich vorstellen, dass ein Prozess vielleicht den größten Teil seines Quantums schon aufgebraucht hatte, na, wenn es im Fall von 15, angenommen hat, 14 Einheiten, hat er gerechnet, sodass noch eine über ist, wenn er die IO-Operation anstößt.
eigentlich Prozesse noch ganz wenig Festkettel durchhaben. Das ist natürlich vorzunehmen.
Ja.
Aber damit theoretisch können kann, muss er ja schon kommen. Und wenn es Switch ist,
ja. Ja, wenn wir, der Unterschied ist, wenn Sie ihn bevorzugen würden, dann würden Sie ihn mit diesem kleinen Restquantum, was er noch hat, zum Beispiel eine Zeiteinheit, würden Sie ihn in die priorisierte Warteschlange stellen und dann ganz bald dran nehmen, eine Einheit rechnen lassen und wieder unterbrechen. Wenn Sie ihn nicht bevorzugen, stecken Sie ihn in die normale Warteschlange. Ja, und dann wieder halt warten, bis er wieder dran ist, hat dann aber wieder ein volles Quantum. Ja, also es geht nicht darum, dass er dann immer noch nur das kleine Quantum kriegt. Das Standardverhalten der Hauptwarteschlange ist genauso wie im klassischen Round-Robin. Also alle Prozesse kriegen immer ein volles Quantum. Es geht nur um die, die ihr Quantum nicht aufgebraucht haben. Die kommen dann bevorzugt dran und dürfen diese Restzeit, die sie noch als gut haben, die dürfen sie noch aufbrauchen.
Es geht darum, die nicht das Quantum haben, werden nicht
benutzen. Genau, wenn das restliche Quantum so klein ist, dass es für die Katz wäre. Gesamtrechenzeit bis zum Schluss.
Ja, oder was? Ja. Ein
Quantum an Rechenzeit wirklich werden, ja immer noch 5 theoretisch. Ja, nee, also Round Robin ist ja auch ein praktischer Scheduler im Sinne von, den gibt es wirklich und viele Betriebssysteme nutzen irgendwas in der Form mit leichten Modifikationen. Diese Überlegungen zur Restlaufzeit, die wir angestellt haben bei diesen Burst-Betrachtungen und so weiter, die sind ja teilweise eher theoretischer Natur, weil sie nicht wirklich wissen, wie lange ein Prozess rechnen wird. Sie können statistische Untersuchungen anstellen oder Vermutungen haben oder sowas, aber harte Fakten haben sie da nicht. Das basiert einfach nur auf der Zeit, die ein Prozess bisher schon verbraucht hat. Okay, wie versprochen ist der nächste Block Prioritäten-Scheduling. Ja, also die Grundidee ist hier, dass Sie eben sagen, es gibt wichtige und unwichtige Prozesse und der Scheduler soll das berücksichtigen. Und da gibt es zunächst mal zwei Möglichkeiten. Sie können sowas wie Prioritätsklassen machen. Ja, Sie können sagen, es gibt drei Klassen, Standard, wichtig, super wichtig oder sowas. Und dann packen Sie die Prozesse praktisch in drei verschiedene Warteschlangen und arbeiten immer nur Prozesse aus der höchsten Warteschlange ab, wenn da was drin ist. Das ist die eine Variante. Und die andere Variante ist, dass Sie jedem Prozess einen individuellen Prioritätswert geben. Ja, das kann eine Zahl sein, irgendwas zwischen 1 und 100 oder sowas. Häufig benutzt man kleine Zahlen für hohe Priorität. Ja, obwohl man intuitiv sagen würde, der größte Wert ist der wichtigere, aber es ist teilweise üblich, die kleinen Werte dafür zu nehmen, ist das im Prinzip egal, sie brauchen irgendwie eine Sortierung. Und der Scheduler soll dann halt hingehen und Prozesse mit hoher Priorität bevorzugen. Und das kann er auf verschiedene Weisen machen, dazu kommen wir dann gleich noch. Mit der Priorität ist es auch so, dass Sie die statisch oder dynamisch halten können. Sie können also sagen, in dem Moment, wo ein Prozess erzeugt wird, lege ich eine Priorität fest und die behält er während seiner gesamten Lebenszeit. Abgesehen davon vielleicht, dass Sie noch eine Möglichkeit haben, während der Ausführung als Benutzer hinzugehen und die Priorität von Hand zu ändern, wenn Sie dafür berechtigt sind. Also unter Unix-Systemen kann man sowas zum Beispiel machen, dass man einfach sagt, in die Beachtung von Prioritäten tun. Wenn wir also ein Zeitscheibenverfahren à la Round Robin haben, dann nehmen Sie das und geben den Prozess zum Beispiel ein bestimmtes Quantum Zeit, lassen ihn laufen und irgendwann unterbrechen Sie ihn und suchen den nächsten aus. Na, wenn Sie einen kooperativen Scheduler haben, nehmen Sie den Prozess aus und lassen ihn laufen, bis er nicht mehr mag. Also das ist das, was da jetzt nach unten steht, präemptiv und innerhalb der Warteschlange Round Robin ist nur eine mögliche Umsetzung. Ja, Sie können dieses Warteschlangenprinzip für mehrere Prioritäten können Sie mit jedem anderen Scheduler kombinieren und kriegen dadurch eine ganze Familie von neuen Schedulern. Die andere Idee, wo Sie keine Klassen von Prioritäten haben, ist die, dass Sie eben sagen, okay, jeder Prozess kriegt individuell seine Priorität, dann setzen Sie die Dinge einfach in eine einfache Prozessliste, die jetzt nicht mehr einen Warteschlangencharakter hat, weil vorne in der Liste stehen bedeutet nicht, dass man bald drankommt. Ja. Das heißt natürlich, dass Sie, um die Scheduling-Entscheidungen zu treffen, durch die ganze Liste durchgehen müssen. Ja, wenn Sie könnten natürlich versuchen, die Liste, während Sie sie erzeugen, schon zu sortieren. Ja, also dass Sie jedes Mal, wenn Sie einen Prozess praktisch gerade unterbrochen haben und den wieder in die Warteschlange einsortieren, dass Sie ihn dann an der richtigen Stelle unterbringen, entsprechend seiner Priorität. Aber dann haben Sie ein Problem, wenn Sie irgendwas Dynamisches machen, ja, also was die Prioritätenberechnung angeht und das immer wieder überarbeiten, weil dann würden sich die Positionen innerhalb der Warteschlange auch ändern. Ja, und dann kann natürlich der Fall auftreten, dass es nicht einen einzigen Prozess gibt, der höchste Priorität hat, sondern dass es mehrere gibt. Und das müssen Sie auch berücksichtigen. Das wäre zum Beispiel nicht gut, dann immer denselben von diesen mehreren Prioritäten zu nehmen, sondern Sie sollten die dann irgendwie auch in einem Robin-artigen Schema abarbeiten, ja, dass jeder von den hochpriorisierten gleich viel Rechenzeit bekommt. Dieses ganze Prioritäten-Scheduling führt, abgesehen davon, dass Sie dieses Problem haben, wenn Sie ständig hochpriorisierte haben, dass dann die unteren gar nicht drankommen, führt noch zu einem anderen Problem, das nennt sich Aging. Das Problem nennt sich Prioritätsinversion, aber wir können es mit Aging beheben. Also Sie können jetzt Prozesse haben, die nie drankommen und das nicht nur wegen diesem Problem, was ich schon geschildert habe, sondern es gibt ein Szenario, was etwas Deadlock-artiges hat, da kommen wir später noch zu, aber es geht darum, dass Betriebsmittel irgendwie benötigt werden, die nur exklusiv zur Verfügung stehen. Und schauen Sie sich einfach folgendes Szenario an. Wir nehmen an, wir haben einen Prozess von hoher Priorität und der braucht Zugriff auf irgendeine Ressource. Ja, der will zum Beispiel eine Datei lesen oder mit einem Scanner sprechen oder irgendwas in der Art. Und gleichzeitig haben wir im System einen Prozess mit niedriger Priorität und der hat gerade Zugriff auf dieses Betriebsmittel. Also der hat das für sich exklusiv reserviert und solange er das hat, wird kein anderer Prozess das Betriebsmittel kriegen können. Ja, der normale Ablauf wäre jetzt, dass dieser Prozess, der das Betriebsmittel hat, damit arbeitet und irgendwann gibt das wieder frei. Na, wenn er das nicht tut, dann haben Sie ein ganz anderes Problem, dann ist irgendwas kaputt und Sie müssen diesen Prozess gewaltsam beenden. Aber im Normalfall würde er das halt nutzen und irgendwann wieder freigeben und dadurch würde dann irgendwann dieser andere Prozess nicht mehr blockiert sein und könnte halt auf das Betriebsmittel zugreifen. Ja, das wäre eine vernünftige Reihenfolge. Aber jetzt haben wir ja die Prioritäten und das heißt natürlich, dass der Prozess mit niedriger Priorität zunächst mal nicht ausgeführt wird. Damit dieses Szenario funktionieren kann und wirklich Ärger macht, brauchen wir noch eine dritte Sache. Sie brauchen nämlich noch einen Prozess mittlerer Priorität, der zwischen den beiden angeordnet ist. Ja, also dass Sie mindestens drei Stufen haben, beziehungsweise der dritte Prozess dürfte auch von der hohen dass er dann auch mal ausgewählt wird. Und damit kriegen wir dieses Inversionsproblem weg. Ja, die Ausgangslage, wenn sie dieselbe ist, also höher, mittlerer, niedriger, und dann diese Blockierung des Betriebsmittels, würde natürlich genauso anfangen. Es würde der niedrige nie ausgewählt werden. Aber jetzt zählen wir praktisch die Wartezeit mit, die er verbringt. In der Zwischenzeit laufen weiter munter die mittelpriorisierten Prozesse. Und irgendwann erreicht jetzt der Prozess mit niedriger Priorität durch die ständige Anhebung denselben Level an Priorität oder an höheren noch. Und wird dann auch ausgewählt, kann endlich rechnen, gibt es Betriebsmittel frei und dann wird beim nächsten Mal sofort der mit höchster Priorität ausgewählt. Ja, das ist das Beste, was Sie machen können, um eine solche Blockierung aufzuheben. Ja. Wenn Sie aus Sicht des Betriebssystems einen sehr guten Blick auf Ihre Prozesse haben, könnten Sie natürlich auch versuchen, so eine Art Abhängigkeitsgraf zu malen. Ja, dass Sie für alle blockierten Prozesse gucken, welcher Prozess blockiert den denn? Ja, also wenn Sie über diesen, der auf das Betriebsmittel gewartet haben, dass Sie irgendwie feststellen können, welcher Prozess, an welchem hängt es, ja, welcher müsste laufen. Und dann könnten Sie den natürlich ganz vorziehen, indem Sie ihm sofort die höchste Priorität geben. Aber das setzt mehr Verständnis über die Zusammenhänge der Prozesse voraus. Ja. Also wenn Sie mit Aging arbeiten, kann das nicht passieren. Weil Sie lassen ja nicht nur die Prozesse altern, die noch Betriebsmittel halten, sondern Sie lassen alle altern, die warten. Ja. Nur wenn Sie diese andere Variante, wo ich gesagt habe, Sie gucken, an welchem Prozess hängt es, was ich gerade als Ergänzung noch hatte. Wenn Sie das machen würden, dann würden immer noch die Kunden verhungern. Meinten Sie das? Ja. Okay. Was wir bis jetzt bei den Prioritäten-Schedulern gesagt haben, wenn wir also davon ausgehen, dass die so ein Round-Robin-Verfahren ansonsten umsetzen, dann sind wir davon ausgegangen, dass die Quantenlängen alle gleich sind. Und ich hatte anfangs schon gesagt, es gibt auch eine Möglichkeit, mit verschiedenen Quantenlängen zu arbeiten. Das Ganze können Sie dann relativ dynamisch gestalten. Ja, Sie definieren dann Prioritätsklassen und ordnen jeder Priorität auch eine bestimmte Anzahl Quanten zu. Ja, also zum Beispiel in diesem Beispiel ganz wichtige Prozesse, wenn Sie dann mal drankommen dürfen, ein Quantum Zeit verbrauchen, Prozesse mit niedrigerer Priorität dürfen zwei Quanten verbrauchen, dann vier, dann acht und so weiter. Ist das eine Frage?
Ja. Ja.
Sie können auch den mit, das ist ein anderes Verfahren, das können Sie auch machen, aber die Idee hier ist, dass Sie das Ganze dynamisch gestalten, dass Sie sagen, also es geht eigentlich darum, zu gucken, wie lang wird ein Prozess typischerweise rechnen. Ja, da sind wir wieder bei diesen Laufzeiten, ja, bei den Bursts. Und Sie können das hier beobachten, indem Sie sagen, zunächst mal ist ein Prozess, der wichtig ist, der wird natürlich sehr häufig ausgewählt. Ja, jedes Mal wird geguckt, hat er das aufgebraucht oder nicht. Es geht im Prinzip um die Burst, nur dass sie hier keine Prognosen machen. Sie gucken sich nur das Verhalten in der Vergangenheit an. Aber im Prinzip machen sie was Ähnliches, weil bei der Burst-Prognose gucken sie auch das Vergangenheitsverhalten an, aber machen eben zusätzlich eine zukünftige Prognose. Hier ändern sie einfach nur die Einstufung in die Prioritätsstufen auf Basis des bisherigen Verhaltens. Hier nochmal bildlich, ja, wie Scheduler mit festen Quantum dieselben Prozesse immer genau gleich abarbeiten. Und der Lotterie-Scheduler zieht halt lose und macht deswegen irgendwas.
Ja.
Vorher behält sein Los. Ja, der kann beim nächsten Mal direkt wieder gezogen werden. Sonst würden ja die Wahrscheinlichkeiten ändern. Und alle Prozesse, also würden dann halt ihre Lose aufbrauchen. Dann müssten sie den ja irgendwie wieder neue zuteilen. Ja. Aber es ist so, dass sie diese einmal zugeteilten Lose nicht unbedingt in der Konstellation lassen müssen. Ja, sie können also zum Beispiel dynamisch die Priorität erhöhen von einem Prozess in diesem System, indem sie einfach zusätzliche Lose austeilen oder einem anderen Prozess ein Los wegnehmen und es zurückgeben. Da haben sie verschiedene Möglichkeiten, Einfluss drauf zu nehmen. Und es gibt noch eine ganz elegante Sache, die sie machen können. Das nennt sich Gruppenbildung und Losaustausch. Ein klassisches Beispiel dafür ist so ein kleines Server-System. Ja, wenn Sie sich vorstellen, Sie haben sowohl den Server als auch mehrere Client-Prozesse auf einem Rechner, ja, dann haben Sie hier irgendwo einen Server und dann haben Sie hier eine Reihe von Clients und im Prinzip eine CPU. Na, ich habe vielleicht zwischendurch mal irgendwann erwähnt, wenn Sie mehrere Prozessoren haben, dann müssen Sie überlegen, was Sie mit denen machen. Aber es ist so, dass es also einen ganzen Haufen von komplexeren Schedulern gibt, die speziell darauf optimiert sind, mit mehreren CPUs umzugehen. Es gibt dann erstmal ein paar grundsätzliche Designfragen, die Sie beantworten müssen, wenn Sie sowas machen wollen. Wenn Sie viele CPUs haben, könnten Sie zum Beispiel überlegen, will ich überhaupt Multitasking da drauf haben? Also will ich überhaupt sowas machen, dass ein Prozess, wenn er einmal losgelaufen wird, nochmal unterbrochen wird und durch einen anderen ersetzt wird. Das muss man nicht immer bejahen. Also es gibt ja so hochparallele Architekturen, wo Sie 1024 CPUs drin haben, aber in der Regel nicht 1024 Prozesse, sondern weniger. Und dann bietet es sich zum Beispiel an zu sagen, ich habe so eine Art Master-CPU, die guckt, was kommt an Prozessen rein, und jeder Prozess, der bereit ist, durch eine CPU zugeteilt und darf auch der laufen, solange wie er will. Ja, also First Come, First Served im Prinzip, ganz einfachen, nicht unterbrechenden Scheduler. Sobald eine CPU frei ist, wird irgendein Prozess darauf gesetzt und kann durchrechnen. Das kann vernünftig und auch ein optimales Verhalten sein, wenn Sie so viele CPUs haben, dass es einfach egal ist. Ja? Weil diese ganzen Unterbrechungen und so weiter verursachen ja ein Overhead, und wenn das gar nicht nötig ist, dann können Sie sich das einfach sparen. Die meisten Prozesse werden ja trotzdem immer wieder mal unterbrochen durch irgendwelche IO-Geschichten, sodass es also auch nicht tragisch ist, wenn Sie mehr Prozesse als CPUs haben, weil Sie schon durch diese IO-Geschichten immer wieder mal einen Austausch hinbekommen. Ja, außerdem haben Sie Vorteile, es ist ja nicht nur der Kontext-Switch, der etwas Geld kostet, sondern Sie haben dann zum Beispiel in der CPU auch einen Cache drin. Und jedes Mal, wenn Sie einen Kontext-Switch machen, wird dieser Cache ungültig. Also alles, was da drin steht, können Sie wegschmeißen, weil andere Speicherbereiche jetzt genutzt werden. Und das ist auch teuer, weil Daten wirklich aus dem RAM rauslesen kostet mehr als Daten aus dem Cache lesen. Also das ist ein gangbares Modell. Wenn Sie nur so Dual-Core oder Quad-Core-Maschine haben, also nur vergleichbar wenige CPUs, dann werden Sie in der Regel doch eine Art von Multitasking auch auf den einzelnen Maschinen machen. Ja, dann ist die nächste Frage, sind die CPUs alle gleichwertig? Oder gibt es so ein Master-Slave-Konzept? Ja, das, was ich jetzt gerade beschrieben hatte, das wäre so ein Master-Slave-Ansatz gewesen, wo eine Master-CPU die grundsätzliche Verwaltung, praktisch das Betriebssystem, macht und die anderen CPUs rechnen nur. Also es laufen keine Betriebssystemfunktionen auf den anderen CPUs, sondern nur Prozesse. Es gibt aber auch die Alternative, dass praktisch auf jeder CPU das Betriebssystem an sich läuft, inklusive Scheduler, Speicherverwaltung, alles, was Sie so haben, und Sie das dann halt alles irgendwie koordinieren müssen. Dann ist die nächste Frage, wenn Sie Prozesse einer CPU zuordnen und der wäre das die mögliche Stelle. Okay, das war's zu Schedule 1. Dann machen wir jetzt 5 Minuten Pause. Bis Viertel nach. Dann machen wir weiter. Ich gebe Ihnen, bevor wir loslegen mit dem nächsten Teilkapitel, nochmal einen kurzen Überblick, was wir bisher so gemacht haben. Na, also, wenn wir uns das Ganze irgendwie vorstellen, was wir bisher von den Betriebssystemen gesehen haben. Wir haben also gesehen, es gibt die Möglichkeit, verschiedene Prozesse irgendwie zu haben. Ja, die Prozesse sind eben eigenständige Programme, die als Prozess im System laufen oder laufen wollen. Und wir haben dann hier praktisch irgendwo den Scheduler. Und der Scheduler muss eine Auswahlentscheidung treffen. Ja, also der sagt, welcher Prozess läuft. Das ist die Auswahl. Ein Prozess, der ausgewählt wurde, kann dann arbeiten. Dann haben wir gesehen, im Rahmen der Prozesse, dass wir die nochmal zusätzlich unterteilen können in einzelne Threads, ja, die innerhalb von so einem Prozess laufen. Und dann war eben die Frage, wer bearbeitet jetzt diese Threads? Also das kann sein, dass es auch der Scheduler ist, der sich um diese Threads direkt mitkümmert. Oder es kann auch sein, dass sie eine Thread-Bibliothek haben, die das alles selber macht. Ja, das war diese Thread-Verwaltung eben Kernel-basiert oder User-Mode-Threads. Dann hatten wir gesehen in einem Kapitel, dass auch von außen ein Interrupt kommen kann. Ja. Und Interrupts unterbrechen also die Ausführung von Prozessen oder Threads oder was auch immer gerade läuft und sorgen dafür, dass spezielle Interrupt-Händler laufen, die möglicherweise aus zwei Teilen bestehen. Ja, unter Linux haben wir dieses Modell gehabt, Top Half und Bottom Half, wobei die Top Half direkt ausgeführt wird und die Bottom Half erst etwas später. Was wir uns jetzt noch anschauen werden, das ist etwas Neues, nämlich die Kooperation von Prozessen in der Form, dass sie irgendwie gemeinsame Daten haben, sich Nachrichten zuschicken, irgendwas in der Art tun. Na, also es findet auf einmal irgendeine Form von Kommunikation oder Kooperation zwischen einzelnen Prozessen statt oder sie kann auch zwischen einzelnen Threads stattfinden. Ja, und wenn wir etwas in der Form machen, dann ergeben sich Synchronisationsprobleme, nämlich dass wir irgendwie darauf achten müssen, in welcher Reihenfolge möglicherweise Threads oder Prozesse auf gemeinsame Daten zugreifen. Das ist dann das, was sich jetzt, wo sich dieses Kapitel mit beschäftigen wird, Synchronisation. Und was wir dann später danach noch machen werden, ist der Punkt Speicherverwaltung und Dateisysteme, wo es eben darum geht, jeder Prozess hat seinen eigenen Speicherbereich und das Gesamtsystem muss irgendwie auch Zugriff auf Dateien ermöglichen. Okay, das nur so zur Einordnung, wo wir gerade sind. Ja, also das Kernproblem in diesem Kapitel wird immer sein, dass wir Dinge haben, das können Prozesse sein, es können Threads sein, es können auch irgendwelche im Kernel laufenden Komponenten, Funktionen oder auch solche Interrupt-Händler sein, die irgendwie gemeinsame Daten haben. Ja. Ein Beispiel wären etwa Threads innerhalb eines Prozesses. Da wissen Sie, die haben keinen separaten Speicherbereich, sondern teilen sich den Speicher eines Prozesses. Und mehrere Threads können also einfach in diesen Speicherbereich was reinschreiben oder was rauslesen. Und das wäre ein solches Szenario, gemeinsame Daten. Ja. Dann ein anderes Beispiel wäre, Sie machen etwas, das sich Memory-Mapped-Dateien nennt. Das kommt später erst in der Speicherverwaltung, aber die Kurzbeschreibung Beschreibung davon ist, Sie haben irgendwo eine Datei auf der Platte und es gibt einen System Call, mit dem Sie praktisch den Inhalt dieser Datei als Speicher einblenden. Ja, Sie können dann anschließend über Speicheradressen darauf zugreifen und wenn Sie aus so einer Speicheradresse was rauslesen, dann kriegen Sie nicht wirklich den Inhalt einer Speicherzelle, sondern Sie kriegen irgendeine Position in der Datei, das was da steht. Ja, das macht man oft, weil es dann einfacher ist, weil Sie zum Beispiel einfach ein Array von Daten irgendwie abbilden auf diese Datei und anstatt jetzt jedes Mal explizite Lese- und Schreiboperationen auf die Datei zu machen, lesen Sie einfach halt die ite Position Ihres Arrays und machen irgendwas damit. Also das ist ganz nützlich und solche Memory Map Dateien können auch von mehreren Prozessen gleichzeitig genutzt werden, wenn Sie das erlauben und dann haben Sie eben mehrere Prozesse, die auf gemeinsame Daten zugreifen. Ja, man müsste dieses Memory-Mapped-Prinzip gar nicht verwenden, wenn Sie einfach sagen, zwei Prozesse öffnen eine Datei zum Schreiben gleichzeitig. Ja, wenn Sie es irgendwie hinkriegen, dass Sie das erlauben, dann haben Sie halt aus beiden Prozessen heraus auch wieder Zugriff auf diese gemeinsamen Daten. Das ist der nächste Punkt hier. Und ein anderes Beispiel, was ich eben bei den Schedulern Ihnen gegeben hatte, war eben, wenn Sie ein System mit mehreren CPUs haben und auf jedem davon läuft das Betriebssystem selbst, also inklusive Scheduler, und es gibt eine zentrale Liste oder Warteschlange mit den Prozessen, dann könnte es Ihnen eben passieren, dass zwei Scheduler gleichzeitig denselben Prozess als nächsten Auszuführenden wählen. Und das wäre auch so eine Sache halt, ja, gemeinsame Daten. Synchronisation beschäftigt sich jetzt mit all den Problemen, die entstehen, wenn Sie tatsächlich gleichzeitig auf diese Daten zugreifen. Wenn Sie also nicht nur irgendwie berechtigt sind, das zu tun, sondern es auch tatsächlich tun. Und das klassische Beispiel dafür ist sowas wie Zähler erhöhen. Ja, Sie haben zwei Prozesse oder Threads oder was auch immer, die irgendwie eine gemeinsame Zählervariable haben. Und beide Prozesse machen Folgendes. Ja, die lesen den Wert einer Adresse, also was an irgendeiner Speicheradresse steht, lesen sie aus, erhöhen diesen Wert um 1 und schreiben das anschließend an die Adresse zurück. Und diese Adresse soll jetzt in beiden Prozessen oder Threads dieselbe sein. Ja, etwas besser wäre das Beispiel, wenn ich geschrieben hätte zwei Threads, weil dann sind es wirklich normale Speicheradressen. Bei Prozessen ist es etwas konstruiert. Und was Ihnen jetzt passieren könnte, wäre folgende Ausführungsreihenfolge. Sie haben zwei Prozesse, 1 und 2, die beide diesen Code ausführen wollen. Und es kommt jetzt der erste dran, liest die Adresse aus, erhöht den Wert lokal, ja, den er da drin stehen hat. Dann kommt es zu einem Context-Switch, weil der Scheduler einen anderen Prozess auswählt. Das Quantum ist abgelaufen. Jetzt kommt der zweite dran, macht dasselbe, liest auch die Adresse, den Wert an der Adresse aus. Da steht noch derselbe Wert wie vorher drin. Hier im Beispiel ist es 10. Er erhöht auch diese lokale Variable, die wird dann 11. Und dann schreibt er den Wert zurück. So, jetzt kommt es irgendwann wieder zu einem Context-Switch. Es kommt der erste Prozess wieder dran und der macht weiter und schreibt auch sein berechnetes Ergebnis zurück. Das ist auch 11. Das heißt, am Ende steht in dieser Adresse der Wert 11, obwohl zweimal eigentlich der Zähler erhöht wurde. Ja, also das Ergebnis, was wir gewollt hätten, wäre 12 gewesen, ist aber 11 rausgekommen. Das ist dasselbe wie dieses Geldautomatenbeispiel, was ich Ihnen am Anfang mal gegeben habe, nur etwas andere Notation. Ja, was Sie sich also an der Stelle gewünscht hätten, wäre entweder die linke oder die rechte Situation. Ja, dass dieser komplette Block, der aus Lesen, Wert erhöhen und Schreiben besteht, entweder zunächst vollständig in Prozess 1 und dann später in Prozess 2 abgearbeitet wird oder andersrum. Ja, welche der Varianten ist egal. In beiden Fällen ist das Ergebnis, dass zweimal der Zähler erhöht wird und nicht nur einmal. Das Einzige, was Sie nicht haben wollen, ist dieses pathologische Beispiel, wo eben mittendrin es zu einer Unterbrechung kommt und die Ausführung des zweiten Blocks praktisch in den ersten verschränkt wurde. Aber das kann Ihnen halt passieren, wenn Sie unterbrechende Scheduler haben, wissen Sie nie, an welcher Stelle wird jetzt eine Unterbrechung stattfinden. Der Grund, warum es da Probleme gibt, ist, dass diese Funktion oder Prozedur, erhöhe Zähler, dass die nicht atomar arbeitet. Ja, Sie können halt eine Funktion oder einfach Code, der aus mehreren Anweisungen besteht, an jeder Stelle unterbrechen. Und selbst wenn Sie einen nicht unterbrechenden Scheduler hätten, würden Sie noch dieses Problem bekommen, wenn Sie mehrere CPUs haben. Ja, dann könnte es nämlich sein, dass dieser Code einfach auf zwei CPUs gleichzeitig abläuft. Dann kommt es nicht zu einer Unterbrechung, aber trotzdem gibt es parallele Lese- und Schreibzugriffe auf irgendwelche Daten. Und was man jetzt machen muss, um solche Probleme ein für alle Mal zu beseitigen, ist, in allen Programmen nach Codeteilen zu suchen, ja, Abschnitte in Ihrem Programmcode, wo eben dieser Zugriff auf die Daten stattfindet, ja, wo auch andere darauf zugreifen können. Und dann müssen Sie dafür sorgen, dass immer nur ein Prozess berechtigt ist, auf diese Daten zuzugreifen. Ja, im Prinzip richten Sie eine Sperre ein, einen Lock in dem Moment, wo einer sagt, ich will an diese Daten ran, geben Sie ihm exklusiven Zugriff darauf. Und wenn jetzt ein zweiter oder dritter Prozess versucht, auch dieselben Daten zu nutzen, dann verbieten Sie das. Das ist dieselbe Problematik, die man aus Datenbanken kennt. Ja, wo man zur Lösung halt dieses Transaktionskonzept einführt, was unter anderem dazu führt, dass eben jeder Vorgang in der Datenbank atomar und isoliert ist. Ich glaube, es gibt vier Eigenschaften, die eine Transaktion haben muss, aber das sind die zwei, die hier interessant sind. Dass eine Transaktion atomar ist, bedeutet, alles, was zu einer Transaktion gehört, wird entweder komplett bearbeitet oder es wird gar nicht bearbeitet. Ja, das heißt also, dass bei Transaktionen können ja auch Fehler auftreten. Dann würde es so eine Art Rollback geben, also dann würden bisherige Elemente der Transaktion wieder rückgängig gemacht. Ja, bei diesem Rechenbeispiel würde das heißen, wenn man den Zähler schon erhöht hat, also den lokalen Wert, würde man das vergessen und würde nochmal von vorne anfangen, wenn es zu einer Unterbrechung kommt. Und die Isoliertheit bedeutet, dass sich praktisch jede einzelne Transaktion keine Gedanken darüber machen muss, ob parallel noch irgendwie was anderes passiert. Es muss für jede Transaktion so aussehen, als ob sie exklusiv alleine irgendwie mit der Datenbank spricht. Es gibt jetzt dieses Konzept der Race Condition. Ja, also beim Race stellt man sich so ein Rennen vor, wo es um den Zugriff auf irgendwelche Ressourcen geht. Und eine Race Condition tritt immer dann auf, wenn der Ergebniszustand, also das, was am Ende, der Zustand, in dem das System am Ende ist, wenn das von der Reihenfolge der Ausführung abhängt. Ja, dieses Zählererhöhen war ein gutes Beispiel dafür, je nachdem, wo Sie da die Unterbrechungen der Prozesse und die Context-Switches durchführen, kriegen Sie unterschiedliche Ergebnisse raus. Der Zähler ist mal 11, mal ist er 12, vielleicht kann man auch noch andere Ergebnisse konstruieren. Nee, kann man nicht in dem Beispiel. Aber ja, vom Prinzip ist es halt nicht deterministisch irgendwie. Und das ist ein klassisches Beispiel für eine Race-Condition. Warum sollte man das jetzt vermeiden? Also wenn Sie irgendwelche Berechnungen durchführen und die Ergebnisse hängen davon ab, in welcher Reihenfolge Teile ausgeführt werden, dann ist das ja, in der Regel nicht sinnvoll. Ja, typischerweise machen Sie ja irgendwas, was im Prinzip deterministisch ist. Sie haben irgendwelche Funktionen, die was berechnen und Sie wollen einfach sicherstellen, dass immer dieselben Ergebnisse rauskommen. Und das Problem mit diesen Race Conditions ist, dass man sie oft nicht bemerkt, ja, weil es ist häufig so, dass eben, also Unterbrechungen finden ja nicht ständig statt. Ja, wenn Sie irgendwie 3, 4 Befehle haben, die zusammenhängend ausgeführt werden sollten, dann kann es sein, dass Sie 1000 Tests machen und es funktioniert immer. Und vielleicht wird es sogar auf Ihrem Rechner immer funktionieren, weil irgendwas Spezifisches an Ihrem Computer, sodass einfach dieser Block nie unterbrochen wird. Und dann werden halt Programme ausgeliefert und sind irgendwo im Einsatz und erst viel später fällt dann auf, ups, es gibt doch eine Möglichkeit, dass mal eine andere Reihenfolge der Bearbeitung auftritt und dann kommt ein falsches Ergebnis raus. Und dann weiß man nicht, woran es liegt. Ja, die Funktionen sehen gut aus, die sind durchgetestet. Ist alles in Ordnung, ist genauso umgesetzt, wie es sein soll. Aber es berücksichtigt eben nicht, dass diese Unterbrechungen selten auftreten könnten. Und durch diese Race Conditions fangen sie sich auch Sicherheitslücken ein. so eine klassische Geschichte ist halt, dass man irgendwie versucht, während bestimmte Dinge berechnet werden, dass man hofft, dass man irgendwie dazwischen kommt als Angreifer. Ja, und während noch irgendwo Zwischenergebnisse stehen, dass man die vielleicht verändern kann und dadurch etwas anderes passiert als das, was man will. Ein ganz einfaches Beispiel dafür wäre hier so ein Programm, ja, das liest von einer Kommandozeile oder sowas, also liest interaktiv ein Kommando ein, dann öffnet es zum Schreiben eine Skriptdatei, schreibt dieses Kommando in die Skriptdatei rein, schließt die Datei, ChangeMod macht die Datei ausführbar und dann wird über einen System Call das Ding auch tatsächlich ausgeführt als externes Programm. Ja, würde man natürlich nicht so programmieren, ist ein total kranker Weg, um ein Kommando auszuführen. Man könnte einfach das Kommando direkt ausführen mit einem exec, ja, oder mit einem fork und exec. Aber es wäre eine Möglichkeit, sowas zu machen. Und wenn es jetzt möglich ist, irgendwo hier, so um das nach dem F-Punkt close, ja, wenn es an der Stelle zu einem Context-Switch kommt und ein anderer Prozess die Möglichkeit hat, an dieser Skriptdatei was zu ändern, ja, weil die, das ist jetzt ein sehr konstruiertes Beispiel, weil die auch noch Schreibrechte für die ganze Welt hat, ja, dann würde die Datei praktisch geändert in dem anderen Prozess und dann kommt irgendwann dieser Prozess wieder dran und führt dieses Skript aus und zwar mit seinen eigenen Rechten, ja, weil er ja, es ist ja der Prozess, der diesen neuen Prozess erzeugt, also der hat dieselben Rechte wie der hier laufende. Also wenn Sie etwas in der Form machen, dann würden Sie praktisch einem Angreifer damit ermöglichen, dass er Ihnen Befehle unterschiebt, die dann mit Ihren Rechten ausgeführt werden. Ist ein bisschen konstruiert, die also echten Angriffe, die auf sowas basieren, sind etwas komplizierter, aber vom Prinzip ist es genau diese Problematik. Die erste Idee ist jetzt, dass man sagt, ich führe eine Art Log-Variable ein. Ja, ich merke mir in einer Variable, ob der Zugriff auf eine Variable oder Ressource oder was auch immer, ob der erlaubt ist. Und bevor ich versuche, jetzt auf diese Werte zuzugreifen, muss ich mir das Log erst holen. Ja, ich muss sicherstellen, dass ich das Recht habe, da jetzt drauf zuzugreifen. Und das könnte man so machen, dass man sagt, man hat irgendwo so eine Variable Log, ja, die kann irgendwie ausgelesen werden mit einer speziellen Lesefunktion für solche Sperren. Und dann kann man halt prüfen, wenn das Log nicht gesetzt ist, dann bedeutet das, kein anderer Prozess hat es sich geholt, ja, also der Zugriff ist noch frei, dann setzt man es selber. Dieses Set-Log wird dann irgendwie einfach den Variableninhalt von Log verändern, ja, auf einen geeigneten Wert setzen, der eben repräsentiert, das Log ist jetzt blockiert, ja, es ist vergeben. Und dann kann man diese Lese- und Schreibgeschichten machen und am Ende, wenn man fertig ist, gibt man das Log wieder frei. Ja, wenn Sie zwei Prozesse haben, die beide diesen Code ausführen, dann ist da die Idee, irgendeiner von den beiden wird als erster das Log bekommen und der darf dann weitermachen und der andere, der liest hier das Log und stellt dann fest, nee, das Log ist aber schon gesetzt, hat irgendein anderer Prozess und dann kommt er eben in diesen Block nicht rein. Ja. Man müsste das dann auch erweitern, indem man eine Schleife macht und praktisch sagt, solange das Ding gesetzt ist, immer wieder gucken, ob es inzwischen frei geworden ist. Aber dieser Code würde dann zumindest in der Theorie sicherstellen, dass sie nicht an die Daten rankommen, während gerade ein anderer Prozess darauf zugreift. Das Ganze hat nur ein Problem. Es ging uns ja darum, den Zugriff auf diese Speicheradresse zu schützen. Und das haben wir jetzt gemacht, indem wir eine neue Variable, und das ist auch nur eine Speicherstelle, einführen, die dafür da ist. Aber wer schützt die? Also ist das Problem im Prinzip nur verschoben? Es kann jetzt nämlich passieren, dass zwei Prozesse gleichzeitig hier diese Leseanweisung für das Log ausführen. Ja. Beide lesen, aha, das Log ist frei, prima. Dann sagen beide Setlog, ja, schreiben beide in das Log, den Wert ist belegt rein und machen munter weiter in dem eigentlich geschützten Bereich. Hat also erstmal gar nichts gebracht. Ist aber vom Ansatz her trotzdem gut. Das Ganze lässt sich nämlich etwas erweitern. Zunächst mal noch was Allgemeines. Wenn Sie darüber nachdenken, dass Sie auf geteilte oder gemeinsame Daten zugreifen, muss das nicht immer schädlich sein. Ja, also zum Beispiel mehrere Prozesse, die dieselben Daten auslesen nur, die da nichts dran verändern, die können keinen Schaden verursachen. In welcher Reihenfolge da gelesen wird, ob es zwischendurch zu Unterbrechungen kommt, ist egal, weil sie ändern ja nichts an den Zuständen. Ja, die Daten werden nur ausgelesen, werden nicht verändert, da spielt das Ganze keine Rolle. Also wenn man weiß, man greift nur lesen zu, muss man sich über diese ganzen Dinge keine Gedanken machen. Sobald Sie aber einen ersten Prozess haben, der auch schreibt, ist es schon vorbei, weil dann ist ja der Wert, den ein anderer Prozess erhält, wenn er liest, abhängig davon, in welcher Reihenfolge diese beiden Prozesse laufen. Also da muss man schon wieder aufpassen. Was offensichtlich ist, ist, wenn Sie Prozesse haben, die gar keine gemeinsamen Daten haben, die zwar auf irgendwelche Daten zugreifen, aber wo es keine Überlappungen gibt, ja, in dem Sinne sind sie disjunkt, da brauchen Sie natürlich auch keine Schutzmechanismen. Ja, also die Voraussetzung ist immer, es gibt irgendein Ding, ja, eine Speicherzelle, irgendwas auf der Platte, weiß der Henker was, irgendetwas, worauf mehrere Prozesse oder Threads gleichzeitig zugreifen wollen und mindestens einer davon muss sogar schreiben wollen, muss also diese Werte verändern wollen, dann haben Sie diese Situation, die unangenehm ist, weil Sie nicht mehr wissen, was am Ende rauskommt. Ja, in dem Sinne, das Verhalten im Gesamtsystem ist eben unvorhersehbar und es ist nicht reproduzierbar. Also wenn Sie dann zum Beispiel einmal entdeckt haben, dass es zu einem Rechenfehler gekommen ist, dann können Sie nicht sagen, ich lasse das jetzt mit gleichen Werten nochmal laufen und kriege den Rechenfehler immer wieder, ja, weil es eben kein Fehler in den eigentlichen Berechnungen ist, sondern einer, der durch diese unterschiedlichen Reihenfolgen auftritt. Gut, die grobe Inhaltsübersicht für das, was wir jetzt machen werden. Einführung Race Condition hatten wir schon. Nächster Block ist jetzt kritische Abschnitte. Ja, kritische Abschnitte sind genau diese Bereiche, wo der Zugriff stattfindet, die wir identifizieren müssen im Code und wo wir praktisch Schutzmechanismen einbauen müssen. Dann lernen wir Synchronisationsmethoden kennen. Ja, Synchronisationsmethoden sind eben alle möglichen Mechanismen, die solche parallelen Zugriffe verhindern können. Und ganz am Schluss werden wir uns dann noch mit Deadlocks beschäftigen. Ja, in dem Moment, wo Sie irgendwelche Sperren errichten, halten Sie ja Prozesse davon ab, weiterzuarbeiten. Ja, ein Prozess, der nicht auf die Daten zugreifen darf, weil gerade schon ein anderer darauf zugreift, der wird praktisch in allen Modellen, die wir uns angucken, auf irgendeine Weise blockiert sein. Ja, er kommt einfach nicht weiter, er muss warten, dass die Sperre aufgehoben wird. Und wenn Sie es erlauben, dass man mehrere Dinge sperren kann, also nicht nur ein Lock besitzt, sondern mehrere Locks, dann können Sie in Deadlock-Situationen kommen, wo nichts mehr geht. Also wo die Prozesse, die an dem Zugriff beteiligt sind, ja, die auf dieselben Locks zugreifen und damit auch auf die Daten, wo keiner von denen mehr weiterrechnet und Sie das ganze System praktisch abbrechen müssen. Und das kann man erkennen und vermeiden und beheben und diese Sachen werden wir uns bei Deadlocks anschauen. Okay, ein kritischer Abschnitt oder auch kritischer Bereich oder Englisch dann noch Critical Section. Ich werde da zwischen Abschnitt und Bereich immer wieder hin und her wechseln. Das ist egal, welches Wort man dafür nimmt. Ist im Prinzip jeder Programmteil, der eben diese Datenzugriffe enthält, ja, wenn es gemeinsam genutzte Daten sind. Das heißt also, Sie könnten prinzipiell Ihren Code daraufhin untersuchen, wo wird irgendwas ausgelesen. Ja, das können Dateizugriffe, Speicherzugriffe, alles Mögliche kann das sein. Und wenn Sie diese ganzen Zugriffsstellen gefunden haben, dann müssen Sie sich überlegen, welche davon werden vielleicht auch noch aus anderen Prozessen heraus oder aus anderen Threads heraus verwendet. Und das sind dann Ihre kritischen Abschnitte und die müssen Sie irgendwie schützen. Und der kritische Abschnitt ist dann definiert als einfach der gesamte Block vom ersten Zugriff bis zum letzten. Irgendwann hören Sie auf, darauf zuzugreifen. Man sollte diese Sachen aber nicht zu groß wählen. Ja, wenn Sie jetzt ein Programm haben, was am Anfang mal auf irgendwas zugreift und dann sehr lange rechnet und dann am Ende nochmal auf was zugreift, auf dieselben Sachen, dann wollen Sie das vielleicht nicht zu einem riesigen kritischen Abschnitt zusammenfassen, sondern machen zwei daraus. Und wichtig ist immer, dass man bedenkt, es geht nicht darum, den Code irgendwie zu schützen, sondern Sie müssen immer an die Daten denken. Die Daten sollen nicht irgendwie parallel verändert werden, die sind es, die geschützt werden. Und einfach von der Wortwahl her, man sagt, der kritische Bereich wird betreten und er wird verlassen. Ja, er wird halt betreten in dem Moment, wo Sie den ersten Befehl anfangen auszuführen, der dazugehört, und Sie verlassen ihn, nachdem Sie den letzten Befehl ausgeführt haben. Also typischerweise den letzten Datenzugriff. Es gibt jetzt ein paar grundsätzliche Anforderungen, wenn Sie also sagen, okay, ich werde jetzt versuchen, solche Schutzmechanismen einzuführen, dann wollen Sie einige Dinge auf keinen Fall haben. Das erste ist dieser zentrale Punkt, es darf maximal ein Thread gleichzeitig im kritischen Bereich sein. Ja? Und zwar immer in dem für bestimmte Daten. Ja, Sie müssen sich auf eine bestimmte Menge von Daten konzentrieren und dann dafür die kritischen Bereiche betrachten. Wenn Sie noch unterschiedliche Daten haben, dann können natürlich mehrere Threads in unterschiedlichen kritischen Abschnitten sein, die aber nichts miteinander zu tun haben. Also wenn wir sagen, ein Thread im kritischen Bereich, dann heißt das immer bezogen auf bestimmte Daten, die geschützt werden. Das können Sie natürlich fein oder grob granular machen. Ja, aus Datenbanken kennen Sie das. Es gibt verschiedene Lockstufen in Datenbanken. Sie können die ganze Datenbank locken, Sie können eine einzelne Tabelle locken oder nur einzelne Zelle in der Tabelle, ja, Zeile in der Tabelle. Da haben Sie verschiedene Möglichkeiten. Anderer wichtiger Punkt. Ein Thread, der nicht gerade in dem kritischen Bereich drin ist, darf keinen anderen blockieren. Also Ihr Schutzmechanismus könnte ja zum Beispiel so aussehen, dass Sie einen Thread auswählen, der laufen darf, und alle anderen dürfen nicht laufen. Gar nicht, nie. Solange bis der erste Thread komplett fertig ist. Das wäre eine wirksame Maßnahme, um diese parallelen Zugriffe zu unterbinden. Aber es wäre nicht gut, weil solange man gar nicht im kritischen Bereich ist, soll man niemand anders stören. Ja, also das Ganze soll mit minimaler Eingriff praktisch in die Programme sein. Dann haben Sie auch so eine Verhungern-Geschichte. Ja, es darf nicht passieren, dass Sie ewig darauf warten müssen, den kritischen Bereich zu betreten. Also wenn Sie da an dieser Stelle sind, wo Sie gucken, kann ich das Log kriegen und es heißt nein, dann muss es auch irgendwann mal wieder ja heißen. Weil ansonsten laufen Ihre Programme halt nicht vernünftig. Ne? Und eine Variante davon ist eben ein Deadlock. Ja, zu diesem grundsätzlichen Verhungern könnte es kommen, weil einfach Ihr Verfahren prinzipiell ungeeignet ist. Zu Deadlocks kommt es auch bei geeigneten Verfahren, weil Sie dann an einer Stelle sind, wo einfach Ihr Programm irgendwie so geschrieben ist, dass es in falscher Reihenfolge versucht, bestimmte Daten exklusiv zu bekommen. Ja. Das klassischste Beispiel für so einen Deadlock, das kann ich Ihnen schon mal aufmalen. Sie haben zwei Prozesse, ja, und Sie haben zwei Ressourcen. Das sind praktisch Variablen oder sowas. Und der erste Prozess hat sich schon den exklusiven Zugriff auf diese Ressource verschafft und der zweite Prozess hat sich schon den exklusiven Zugriff darauf verschafft. Und der erste hätte gerne zusätzlich diese hier und der zweite hätte gerne zusätzlich diese andere. Also nehmen wir das mal Ressource R1 und Ressource R2 und das sind die beiden Prozesse. Und dann haben Sie halt eine Situation, dieser Prozess kann diese Ressource nicht kriegen, weil sie von dem gehalten wird und jener Prozess kann jene Ressource nicht kriegen, weil sie von diesem gehalten wird. Und das ist nicht aufzulösen. Da müssen Sie einen Prozess kaputt machen. Und dann wird wahrscheinlich der zweite auch nicht mehr vernünftig weiterarbeiten können. Also das wäre so ein Beispiel. Und das kann man hier leicht lösen, indem man einfach zum Beispiel erzwingt, dass die Ressourcen in einer bestimmten Reihenfolge angefordert werden. Dass also beide Prozesse sagen, ich versuche zuerst die erste Ressource zu bekommen. Ja, da kriegt nur einer von beiden den Zuschlag und danach erst holen sie sich die zweite Ressource. Dann kann es zu so einem Kreis hier nicht kommen und es wird immer funktionieren. Dann wird entweder der erste Prozess beide Ressourcen kriegen, irgendwas damit machen und dann der zweite, nachdem er die zurückgegeben hat, oder andersrum. Okay. okay, wenn Sie diese Eigenschaft hinkriegen, diese wichtigste, dass nie mehr als ein Thread die Erlaubnis hat, in seinen kritischen Bereich einzutreten, dann haben Sie gegenseitigen Ausschluss umgesetzt. Ja, gegenseitiger Ausschluss, Englisch Mutual Exclusion, also gegenseitige Ausschließung, und daraus leitet sich auch eine Abkürzung MUTEX her. MUTEX werden wir dann später kennenlernen, das ist eins dieser Synchronisationsprimitiven, also ein Mittel, das Sie anwenden können, um Synchronisation umzusetzen. Ganz zentraler Punkt ist, wenn Sie diese Sachen verwenden, um Ihre Daten zu schützen, es ist immer der Programmierer der Anwendung, ja, der dafür sorgen muss, dass diese Schutzmechanismen funktionieren. Das Betriebssystem stellt Ihnen zwar Mittel zur Verfügung, um das zu machen, das werden wir dann jetzt sehen an den nächsten Terminen, aber Sie müssen die in Ihren Anwendungen verwenden und auch richtig verwenden. Ja, wenn Sie die fehlerhaft einsetzen, dann funktionieren zwar die Betriebssystemfunktionen richtig, aber Ihr Programm wird trotzdem noch parallelen Zugriff erlauben. Ja, also es gibt keine Möglichkeit zu sagen, das Betriebssystem alleine erkennt, welche Prozesse und Threads auf irgendwas zugreifen und schützt die automatisch voreinander. Das gibt es nicht. Wir sind schon durch, oder? Ja, sorry, habe ich 2 Minuten überzogen. Gut, dann machen wir nächstes Mal weiter. Ja.